The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. Juni.
Jetzt ganz ehrlich, wie fühlt sich das an, ein Airbus weg? Gut oder nicht gut?
Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was man sagt, außer danke. Also ohne Scheiß jetzt. Riesending, großes Danke.
Endlich, Marlene Engelhorn ist 90% ihres Erbes los. Glückwunsch. Die Österreicherin und BASF-Erbin hat nichts davon verkauft. Sie hat es nicht verzockt, nicht verwettet, verprasst. Sie wurde auch nicht über den Tisch gezogen. Sie hat einfach den größten Teil ihres 25 Millionen Euro Erbes verschenkt bzw. verschenken lassen.
Das heißt, du suchst dir einen Job?
Ja, ich würde mir einen Job suchen. Ich hoffe, dass ich etwas finde, was sinnvoll und respektvoll ist, weil ich ja noch immer sehr viel Macht habe und die kann man auch noch rückverteilen. Und wie man das gut macht, schauen wir mal, ob mir das gelingt. Ich werde mich bemühen.
Ein Bürgerrat hat basisdemokratisch entschieden, an wen das schöne Geld geht. Den Naturschutzbund Österreich, die Antiglobalisierungsorganisation ATTAC, ein Verein für Obdachlose und. Was soll das alles bedeuten? Naja, es soll öffentlichkeitswirksam die Ungleichheit in Österreich anprangern und es soll für den Klimaschutz werben. Das reichste Prozent der Österreicher, so wird auf der Webseite von Marlene Engelhorn vorgerechnet, besitze, sage und schreibe die Hälfte allen Geldes im Lande. Tax me now heißt die Bewegung dahinter, besteuer mich jetzt, bei der reiche Menschen ihren Reichtum als unangenehm empfinden und ihn selber umverteilen. Die Euphorie über ein Tresor voller Geld und Gold und Scheine, wie wir sie noch von Dagobert Duck kennen, ist diesen Menschen offenbar fremd. Auch bei mir im Interview war ein junger Mann der Tax Me Now Bewegung, Antonis Schwarz, sein Name, ein Millionenerbe der Firma Schwarz Pharma.
Eine Sache, über die wir bei Tax Me Now viel reden, ist die Erbschaftssteuer, wo es eben in Deutschland so ist, dass wenn man sehr große Betriebe vererbt, eigentlich keine nennenswerte Erbschaftssteuer anfällt. Ja, und ich meine, es kann halt nicht sein, dass normale Menschen so viele Steuern zahlen und dann die Reichsten so wenig abgeben.
Aber das ist die schöne Nachricht. Trotz Tax Me Now lebt der Mann keineswegs in Armut. Das wäre ja auch schlimm. Das beruhigt uns doch sehr, oder?
Ja, also ich habe mir schon überlegt, ich würde mich an der Stelle als Champagner-Sozialist bezeichnen.
In den USA hat das Ganze eine viel größere Dimension, wo sehr, sehr reiche Menschen sich entschieden haben, eine Giving Pledge abzulegen, also ein Gelübde des Gebens. Multimilliardäre haben sich offiziell und medienwirksam verpflichtet, große Teile ihres Vermögens zum Wohle der Menschheit zu vermachen. Gegründet hat diese Giving Pledge der mit über 100 Milliarden Dollar sehr, sehr reiche Star-Investor Warren Buffett, gemeinsam mit Bill Gates. Der erklärt sich bei der CNN-Journalistin Christine Amapour.
How you chose the areas that you chose and why you chose those when there is so many government programs, let's say for education or indeed for global health.
Er wolle mit seinen Investitionen im Gesundheitssektor einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft leisten, denn das senke die Kindersterblichkeit und stabilisiere die Bevölkerungsentwicklung in diesen Ländern.
Well, we looked around and saw that the greatest miracle that had happened for everybody on earth is that as health had improved, it not only saved lives, it reduced sickness, let kids be able to learn, but that also led to the stabilization of the population wherever good health was created.
Ob US-Milliardäre wie Gates ganz ohne eigene Profitbestrebungen Geld verteilen, das sei mal dahingestellt. Außerdem entscheiden ja schon wieder nur wenige sehr reiche Menschen, welche Projekte da gefördert werden und welche eben nicht. Fazit: Jetzt warten wir doch nur noch auf die Gegenbewegung der kleinen Leute. Deren Schlachtruf könnte lauten: Tax me less, zieh mir doch nicht die Hose aus, lieber Staat. unsere weiteren Themen heute Morgen. Peter Müller war Ministerpräsident im Saarland und 12 Jahre lang Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Er macht heute Morgen einen Vorschlag quer zur CDU-Politik von Friedrich Merz, wie man die Schuldenbremse aushebeln, naja, oder vielleicht etwas höflicher gesagt, reformieren könnte.
Der Weg über die sogenannten Sondervermögen. Dasjenige, was wir bei der Bundeswehr gemacht haben, nämlich einen verfassungsrechtlichen Titel geschaffen, der in einem bestimmten Bereich bestimmte Ausgaben ermöglicht, könnte man natürlich für die von mir genannten Bereiche machen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns die Folgen der Insolvenz eines Elektromobilautoherstellers und wir sprechen über einen Millionenfund an einer Bushaltestelle. Die Schuldenbremse im Grundgesetz spaltet die Ampelkoalition.
Wir halten die Schuldenregel der Verfassung ein.
Da muss man sich halt solche Albernheiten wie die Schuldenbremse in Kriegszeiten halt gut überlegen.
Wir müssen lernen, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss,
ob das sinnvoll ist,
bevor er danach von uns mit edlen Motiven verteilt werden
die
kann.
Die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern, dass mehr Investitionen in diesem Land möglich werden.
Und die Begehrlichkeiten, die Schuldenbremse aufzuweichen oder besser noch, sie auszubauen, wieder auszubauen aus unserem Grundgesetz, die wachsen gerade. Denn es sind Haushaltsverhandlungen und da wird vielen Ressorts in Berlin schmerzlich klar, dass eigentlich gar kein Geld mehr in der Kasse ist. Seit 2011 steht diese Schuldenbremse verbindlich im Grundgesetz. Sie verpflichtet Bund und Länder zur Haushaltsdisziplin. Und alle Politiker, die gerne mehr ausgeben, als sie haben, sind tierisch genervt. Eine Zweidrittelmehrheit bräuchte man allerdings, um diese Schuldenbremse tatsächlich auszubauen oder auch um sie zu verändern. Wir sprechen jetzt mit Peter Müller. Als Verfassungsrichter hat er die Schuldentöpfe für den Klima- und Transformationsfonds für illegal erklärt, weil das Geld aus der Corona-Pandemie einfach umgebucht wurde von der Regierung. Sie musste Kreditermächtigungen für 60 Milliarden einfach löschen. Seitdem herrscht große Geldknappheit und politische Not in Berlin. Es war Müllers letztes großes Urteil in Karlsruhe, bevor er in den Ruhestand ging. Er steht bis heute zu diesem Urteil.
Das Urteil war absolut richtig. Solange die Regelungen so sind, wie sie jetzt sind, müssen sie angewendet und beachtet werden. Und wenn es halt Notwendigkeiten gibt, sich anders zu verhalten, haushalterisch anders vorzugehen, dann muss man die Regeln ändern. Aber es kann nicht nach dem Motto gehen, wir wenden sie einfach nicht an. Das ist kein in einem Rechtsstaat akzeptables Vorgehen.
Dennoch schaut er heute kritisch auf die Schuldenbremse. Und das, obwohl er selbst 2009, als sie installiert und 2011, als sie implementiert wurde, zu den Gründungsvätern gehörte.
Als die Schuldenbremse geschaffen wurde, war ich mit dabei. Das war Beratungsgegenstand der Föderalismuskommission 2, der ich angehörte. Der Hintergrund war, die Staatsverschuldung stieg immer weiter an. Und deshalb musste man eine Lösung finden, wie dieses Anwachsen der Schulden gestoppt wird. Dem diente die Schuldenbremse. Ich glaube auch, dass das ein unter den damaligen Bedingungen kluges Konzept war. Ein Konzept, das ja auch dazu geführt hat, dass die Staatsverschuldung von 80% gemessen am BIP gesunken ist auf etwa 60%. Aber wir sind mittlerweile in einer Situation, in der sich sehr, sehr große Investitionsnotwendigkeiten ergeben haben. Das war damals 2009, als die Schuldenbremse beschlossen worden ist, nicht absehbar. Wir haben die Fragen der äußeren Sicherheit, die Fragen der Verteidigung. Es ist Krieg mitten in Europa. Der Ukraine-Krieg erfordert in erheblichem Umfang finanzielle Anstrengungen. Wir haben aber auch die Ertüchtigung der Bundeswehr. Das Zweite, unsere Infrastruktur ist über viele Jahre vernachlässigt worden. Wir haben erheblichen Nachholbedarf. Und wir haben zum Dritten die Herausforderungen der Dekarbonisierung. Ich sehe nicht, dass mit den derzeitigen haushaltsrechtlichen Vorgaben sinnvoll darstellen kann. Es wird gesagt, man müsse die Prioritäten im Haushalt verändern. In dem Zusammenhang wird dann über Einsparungen geredet. Das einzig konkrete Beispiel ist das Bürgergeld. Da reden wir über einstellige Milliardenbeträge im besten Fall. Damit ist das Problem nicht zu lösen. Ich sehe nicht, dass man es lösen kann über die Erhöhung der Einnahmen. Das würde bedeuten Steuererhöhungen. Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands halte ich das nicht für vertretbar. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass man nicht daran vorbeikommt, darüber nachzudenken, wie wir die Investitionsbedarfe, die wir haben, darstellen können, ohne verfassungsrechtliche Vorgaben zu verletzen. Und das wird auf der Basis der jetzigen Schuldenbremse nicht möglich sein.
Aber was heißt das konkret, Herr Müller? Heißt, dass das Grundgesetz an dieser Stelle nochmal verändert werden muss und die Schuldenbremse entweder gelockert oder einfach wieder hinausgenommen wird aus dem Grundgesetz?
Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Ohne Verfassungsänderung wird es nicht gehen, davon bin ich fest überzeugt. Man kann über verschiedene Wege nachdenken, wie das Problem zu lösen ist. Wir haben ja Vorschläge in diesem Zusammenhang, etwa des Sachverständigenrates, des Institutes der deutschen Wirtschaft und weitere mehr. Eine Möglichkeit wäre, dass wir sagen, für sogenannte Nettoinvestitionen machen wir gedeckelt mit einer bestimmten Obergrenze, eine Ausnahme von der Schuldenbremse, denkbar wäre 1% des Bruttoinlandsproduktes. Die zweite Möglichkeit ist der Weg über die sogenannten Sondervermögen. Der Begriff ist zwar irreführend, aber dasjenige, was wir bei der Bundeswehr gemacht haben, nämlich einen verfassungsrechtlichen Titel geschaffen, der in einem bestimmten Bereich bestimmte Ausgaben ermöglicht, könnte man natürlich für die von mir genannten Bereiche machen. Der Vorteil wäre, es ginge nur um politischen Konsens. Und bei der Erarbeitung dieses politischen Konsenses wäre es möglich, sehr klar die Verwendungszwecke zu definieren. Es wäre möglich, ein Kontrollregime zu vereinbaren, das sicherstellt, dass das Geld nicht versickert, dass es nicht in andere Bereiche überführt wird, für die es ursprünglich nicht vorgesehen war. Und es hätte zum Dritten den Vorteil, dass die Schuldenbremse im Übrigen unangetastet bleibt und damit ihre segensreiche Wirkung, die sie in der Vergangenheit hatte, auch in der Zukunft weiter entfaltet.
Aha, ich fasse kurz zusammen. Die Schuldenbremse bleibt die Schuldenbremse. Peter Müller schlägt im Prinzip 3 neue Sondervermögen vor. 1 für Infrastruktur, um unsere verrotteten Brücken und Straßen zu sanieren. 1 für die Landesverteidigung, damit wir wehrhaft sein können. Und 1 für die Dekarbonisierung, um dem Klimaschutz Genüge zu tun. Wir wollen ja bis 2045 klimaneutral werden als Land. Für diese 3 Bereiche gehen Experten von Investitionen zwischen 400 und 600 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren aus. Mit Schuldenbremse wird das wohl kaum gehen. Für mich stellt sich daher diese Frage. Aber wo ist der Unterschied, Herr Müller, zwischen diesen Sondervermögen und der Schuldenbremse des Grundgesetzes, die ja eigentlich diesen Umgehungstatbestand, diesen Bypass des Sondervermögens nicht gekannt hat und auch nicht gewollt hat?
Der entscheidende Unterschied, deshalb gab es ja auch keine Probleme mit Blick auf die 100 Milliarden für die Verteidigung, der entscheidende Unterschied ist, dass diese Ausnahmetatbestände in der Verfassung selbst geregelt werden und damit die Möglichkeit besteht, verfassungsrechtlich unbedenklich diese Ausgaben zu tätigen. Und das könnte man halt mit Blick auf diese Notwendigkeiten dann auch machen. Und im Übrigen bliebe es bei der Geltung der Schuldenbremse. Nur diese 3 Ausnahmetatbestände wären davon ausgenommen.
Aber auf welche Ausnahmetatbestände der Schuldenbremse könnte man sich hier berufen? Wie heißt der Passus, auf den Sie sich jetzt beziehen?
Es wäre eine Regelung, die an anderer Stelle im Grundgesetz eingeführt werden, ergänzt werden müsste, so wie man es beim Sondervermögen Bundeswehr gemacht hat. Das würde also neben die Schuldenbremse treten.
Ah, das wäre also eine neue, es wäre schon eine Grundgesetzänderung, aber die eine zusätzliche Option enthielte für spezifische Nettoinvestitionszwecke die Schuldenbremse nicht auszubauen, aber sozusagen daneben was anzubauen.
So scheint es mir ein gangbarer Weg zu sein. Und ich glaube, dass diejenigen, die im Moment die Schuldenbremse für unantastbar erklären, da doch ein Stück weit ideologisch argumentieren. Ich habe bisher noch kein belastbares Modell gesehen, wie es uns gelingen kann, die unabweisbaren Notwendigkeiten in der Infrastruktur, beim Klimaschutz und bei der Verteidigung zu befriedigen, ohne dass dadurch Ausnahmemöglichkeiten, Alternativen zur Schuldenbremse für diese spezifischen Fragen geschaffen werden.
Aber diese Idee von Peter Müller, Investitionsprogramme über Kredite laufen zu lassen, die bräuchte ja dann auch eine Mehrheit im Bundestag, oder?
Absolut. Und wenn man dies verbindet mit einer Grundgesetzänderung, bedarf es dazu ja auch eines parteiübergreifenden Konsenses. Das kann dann ja noch nicht einmal eine mit einer knappen Mehrheit ausgestattete Regierung alleine machen.
Dann muss sich aber Ihre Partei, in deren Schoß Sie ja als jetzt ehemaliger Verfassungsrichter wieder fallen, muss Ihre Partei sich aber nochmal neu orientieren.
Das stimmt, das glaube ich. Das ist nicht die einzige Partei, die sich da neu orientieren muss. Andere müssen das auch tun. Wir brauchen an dem Punkt parteiübergreifende Zusammenarbeit. Da werden sich alle bewegen müssen. Diejenigen, die sagen, die Schuldenbremse muss weg, ich glaube, die liegen falsch. Aber auch diejenigen, die sagen, mit dieser Schuldenbremse arbeiten wir unmodifiziert weiter, müssen sich auch bewegen. Und das trifft dann halt auch meine Partei.
Herr Müller, wir haben Ihren Vorschlag verstanden. Ich bedanke mich dafür, dass Sie uns in Ihre Gedankenwelt dieser Reform einer Reform mitgenommen haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter ein Top-Thema. Besserung ist ja leider nicht in Sicht. Den Beweis dafür lieferte gestern das Statistische Bundesamt. Die Baugenehmigungszahlen sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat, also zum April, nochmal um 17%. Meine Kollegin Laura Block aus dem Hauptstadtteam von The Pioneer hat dazu mit Tim Oliver Müller gesprochen. Der wiederum ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes Bauindustrie.
Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Frau Block.
Herr Müller, seit knapp 24 Monaten gehen ja die Zahlen der Baugenehmigungen konstant zurück. Das ist ja eher ein trauriger Rekord. Ich habe mich gefragt, woran liegt das denn eigentlich? Ist es die Ampelpolitik? Sind es denn doch die hohen Zinsen oder die gestiegenen Baukosten? Was denken Sie?
Ja, es ist leider alles drei, was zusammenkommt, ne? Teure Materialien, gestiegene Finanzierungskosten, aber auch schleppende Genehmigungsverfahren, also der Zeitverzug, eine unsichere Förderkulisse. Mal hat man Förderung, mal ist sie nicht mehr da. Also wenn man baut, muss man sich ja immer fragen, ist die Förderung zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, auch tatsächlich vorhanden? Das schreckt alles potenzielle Häuslerbauer und Investoren ab.
Jetzt haben wir das Genehmigungsniveau von Anfang 2013 erreicht. Das Problem ist hier ja, dass die Bevölkerung inzwischen in Deutschland um knapp 3,7 Millionen Menschen angestiegen ist. Was bedeutet das denn eigentlich für den Mietermarkt?
Für den Mietermarkt bedeutet das, dass die Mieten natürlich nach oben gehen, weil wir von einer ungemein hohen Nachfrage auf ein sehr begrenztes Angebot auf Wohnraum stoßen. Und wenn man das in Berlin einmal verdeutlicht, wir haben in Berlin jedes Jahr einen Zuzug netto von 76.000 Menschen, haben aber knapp 16.000 Wohnungen nur gebaut. Also 60.000 Menschen mehr, als wir eigentlich an Wohnraum bereitstellen können. Und selbst wenn natürlich mehrere in einer Wohnung wohnen, ist das nicht eine Zahl, die zufriedenstellen sollte. Und dann ist es natürlich logisch, dass die Mieten weiter steigen.
Ja, wir haben aber auf jeden Fall mehr Wohnraum als für 2023 prognostiziert. Dafür hat sich ja auch Frau Geiwitz ja nicht feiern lassen, aber sie war dann doch recht zuversichtlich, weil die Fertigungszahlen für 2023 nicht so schlecht waren, wie zuerst prognostiziert. Also alles nur halb so wild?
Also jetzt muss man natürlich sagen, wir sind erstmal froh, dass wir noch so viele Wohnungen bauen konnten. Und es zeigt ja vor allen Dingen, dass eine Branche, die auch in der Krise ist, nach wie vor leistungsfähig ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese Wohnungen, die fertiggestellt worden sind, aus den Jahren 2020, 2021 stammen. Also dort hat die Genehmigung oder teilweise auch der Baubeginn stattgefunden. Das ist jetzt kein Erfolg, den man ja auch gerade mit Blick auf die nächsten Jahre so hervorheben sollte, sondern man muss wirklich schauen, dass dieser Abwärtstrend der Genehmigungen umgekehrt werden muss. Denn das, was heute nicht genehmigt wird, kann auch morgen nicht gebaut werden.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle ganz gespannt auf mögliche Folgen der Pleite des Elektroautoanbieters Fisker. Anne Schwedt hat die Wall Street vor Ort im Blick für uns, auch heute Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Fisker war ja ein direkter Konkurrent von Tesla. Warum ist das Unternehmen eigentlich pleite, Anne? Und was hat das für Folgen für den Elektroautomarkt in den USA und weltweit?
Ja, Fisker hatte noch Verhandlungen über Finanzspritzen geführt, die scheiterten allerdings und das führte jetzt dazu, dass Fisker in den USA Insolvenz anmelden musste. Fisker hatte einfach wie viele andere Unternehmen im E-Automarkt gegen massiven Gegenwind zu kämpfen. Außerdem habe das Unternehmen unter der gesamtwirtschaftlich angespannten Lage sehr gelitten und nicht effizient arbeiten können, hieß es. Eigentlich hatte Fisker ja große Pläne. Von SUV bis Pickup-Truck sollten bis 2027 eine Million Autos gebaut werden. Der Vertrieb gestaltete sich aber wohl schwieriger als ursprünglich geplant und die Nachfrage nach E-Autos sei ja insgesamt sehr gefallen und neues Geld aufzutreiben war aufgrund der hohen Zinsen auch sehr teuer. Von 10.000 gebauten Autos wurden nur 470.000 verkauft und dazu kamen dann auch noch technische Probleme. Also ist es insgesamt wieder eine weitere Pleite im E-Automarkt, der es momentan einfach echt schwer hat. Ich denke auch, dass nicht viele Hersteller das überleben werden. Auch die Tesla-Aktie schloss gestern mit einem 1,4% Minus und das, obwohl es auf dem Gesamtaktienmarkt weiter Rekordstände gibt.
Und dann, Anne, gibt es ja neue Einzelhandelsdaten aus den USA. Sag uns, wie kauffreudig sind die amerikanischen Bürger im Moment?
Ja, nicht so kauffreudig wie erwartet. Die Verkaufszahlen für Mai fielen schwächer aus als von Analysten gedacht. Da gab es nur einen Anstieg um 0,1%, aber das war immerhin besser als der Rückgang von 0,2% im April. Aufs Jahr gesehen war es auch ein Wachstum von 2,3%. Online wurde 0,8% mehr ausgegeben, in Bars und Restaurants 0,4% weniger. Insgesamt zeigt der Bericht, dass sich die Konsumenten doch noch von der hohen Inflation beeinflussen lassen, was ihr Kaufverhalten betrifft. Grundsätzlich hat der Markt diese Daten aber nicht schlecht aufgenommen, weil eine schwächelnde Wirtschaft ja auch Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gibt. Als die Zahlen rauskamen, gab es deshalb auch erstmal eine neutrale Marktreaktion. Zum Marktschluss stand dann aber ein Plus bei allen drei großen Indizes.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, die miserablen Sicherheitsvorkehrungen der Europäischen Fußballunion, der UEFA während der EM, die gehen gar nicht. Seit Monaten wird ja schon über die Sicherheit bei den Fußballspielen diskutiert. Schließlich lagen ja auch schon Aufrufe zu Terroranschlägen vor, zum Beispiel von Kämpfern des Islamischen Staates aus Afghanistan. Aber nun hat sich gezeigt, die Sicherheitsvorkehrungen sind alles andere als sicher. Sie sind eher lasch. Das wurde aber nicht etwa von einer Sicherheitsfirma oder einem Investigativteam aufgedeckt, sondern jetzt kommt's von einem YouTuber.
Hallo, da bin ich wieder. Vor ein paar Wochen habe ich ja mein Glück versucht, noch einen der letzten Plätze im EM-Kader unserer Nationalmannschaft zu bekommen. Nachdem das nur so semi geklappt hat, habe ich gedacht, zumindest beim Eröffnungsspiel will ich dabei sein. Also musste ich mir irgendeinen anderen Weg einverlassen, um ins Stadion zu kommen, damit ich unsere Jungs beim Eröffnungsspiel unterstützen kann.
Marvin Wildhage, sein Name. Auf YouTube zählt der 27-Jährige fast 900.000 Abonnenten. Sein neuestes Video haben schon mehr als 1,4 Millionen Menschen gesehen. Darin mogelt er sich ins Stadion des Eröffnungsspiels in München aus Sicherheitsgründen, ein echter Supergau. Aber wie genau hat er das gemacht? Ja, alles, was er brauchte, waren gefälschte Arbeitsausweise, die zwar nicht gescannt werden konnten, aber trotzdem durchgewinkt wurden und eine aus China bestellte Kopie eines Maskottchenkostüms.
Und deswegen ist mein Plan, ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden und versuchen so beim Eröffnungsspiel dabei zu sein, um unsere Jungs am Ende anzufeuern. Zum Glück wurde vor ein paar Wochen das offizielle EM-Maskottchen released. Albert heißt es, ein süßer, kuscheliger, brauner Bär mit einem blauen Trikot. Und das muss ich jetzt einfach nur noch nachbauen lassen.
Verkleidet als dieser Teddy Albert gelang es ihm, spielend leicht zum Spielfeldrand des Stadions zu kommen und dort tanzend die Mannschaft anzufeuern.
Mama, Papa, ich hab's geschafft. Ich bin im Stadion, bei der EM. Das glaubt mir kein Mensch. Pyrotechnik,
ist doch kein Verbrechen. Bis dann doch eine UEFA-Mitarbeiterin misstrauisch wurde. Nachdem ihr klar wurde, der gehört nicht hierher, fand sie das alles andere als lustig. Das Ende der Geschichte. Marvin und seine Begleiter wurden der Polizei übergeben. Sie haben jetzt ein Stadionverbot. Rote Karte für Marvin.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Was mich überrascht hat, ist diese abenteuerliche Geschichte eines ganz besonderen Gemäldes. Aber der Reihe nach, das Gemälde, um das es geht, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es trägt den Titel »Ruhe auf der Flucht nach Ägypten«. Es bildet Maria ab, die Jesus in den Armen wiegt. Und wir sehen Josef, der sich mit Maria auf der Flucht nach Ägypten befindet, aber in diesem Moment des Bildes sich ausruht. Der Künstler ist kein geringerer als Tizian, eine der ganz berühmten Figuren der venezianischen Renaissance. Der Historiker Dr. James Fox sagt in einem Video des Londoner Auktionshauses Christie:
I'm at Christie's to see something very, very special. A painting by one of the most celebrated figures in Western art, whose work hardly ever comes to market. It's a painting that's been owned by dukes, archdukes, and Holy Roman emperors, and that's been stolen not just once, but twice in its history.
Das Gemälde war also bereits im Besitz von Päpsten, Fürsten und Kaisern. Zuletzt gehörte es einer britischen Adelsfamilie. Es wurde ihnen dann aber 1995 war das einfach gestohlen. 100.000 Pfund Finderlohn wurden ausgesetzt. Der Glückliche, der sich diesen Finderlohn einstreichen konnte, fand das Gemälde im Jahr 2002. Aber er fand es nicht in prunkvollen Hallen eines Auktionshauses im Ausland oder auf dem Schwarzmarkt. Nein, er fand es an einer Londoner Bushaltestelle, verpackt in einer schäbigen Plastiktüte. Das Einzige, was fehlte, war der Rahmen des Bildes. Naja, und ganz offensichtlich auch der Grips der Diebe, denn wenn sie geahnt hätten, wie viel es wert war, das Renaissance-Gemälde soll jetzt nämlich am 2. Juli im Auktionshaus Christie's versteigert werden, der geschätzte Wert zwischen 15 und 25 Millionen Pfund. Ein wirklich nettes Sümmchen, und damit spielt dieses Tizian-Bild auf jeden Fall auch in der Liga eines Vincent van Gogh, Don McLean. Ihr Auftritt bitte.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul.
Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's.